Journal Panorama.
Guten Abend. Der 4. Dezember ist Wahltag, auch in Usbekistan. Auch in der ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepublik wird ein neuer Präsident gewählt. Allerdings das erste Mal seit 25 Jahren, denn so lange hatte der Autokrat Islam Karimow das Land an der ehemaligen Seidenstraße mit eiserner Hand geführt. Karimow war Anfang September gestorben. Als Übergangspräsident wurde Ministerpräsident Shavkat Mirziyoyev ernannt, der nun aller Voraussicht nach auch zu Karimows Nachfolger gewählt werden wird. Viele Usbeken hoffen nun zumindest auf eine zarte Öffnung und Liberalisierung des Landes. Edda Schlager hat sich auf die Suche nach den wenigen Dissidenten begeben, die das Regime Karimow offen kritisieren. Viele von ihnen saßen deswegen schon hinter Gittern. Was erwarten und erhoffen Sie sich von der neuen politischen Führung? Ein Stimmungsbild aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent.
Erklärung des Parlaments und des Ministerkabinetts der Republik Usbekistan. Liebe Landsleute, mit großer Trauer im Herzen informieren wir Sie, dass unser verehrter Präsident Islam Abduganijewitsch Karimow gestorben ist.
Als das usbekische Fernsehen am 2. September dieses Jahres den Tod von Präsident Islam Karimow verkündet, ist klar, für Usbekistan beginnt eine neue Zeitrechnung. 25 Jahre lang war das Land von Islam Karimow regiert worden, seit 1991, als es seine Unabhängigkeit von der zerfallenden Sowjetunion erklärt hatte. Schon 1989 war Karimow in der damaligen usbekischen Sowjetrepublik erster Sekretär der Kommunistischen Partei gewesen, ein Apparatschik und Sowjetfunktionär der alten Schule. Und in bester stalinistischer Tradition perfektionierte er in den Jahren der Unabhängigkeit den Personenkult, inszenierte sich als treusorgender Vater der Nation mit Erfolg. Die Nachricht vom Tode ihres 78-jährigen Staatsoberhaupts war für viele Usbeken ein Schock. Das Grab Karimows in seiner Heimatstadt Samarkand ist mittlerweile zu einer Pilgerstätte geworden.
Wir sind auf Pilgerreise zum Grab von unserem Padischah Karimow. Möge Allah ihm das ewige Leben schenken und seine Seele sicher sein im Paradies.
Ich bin aus Shahrisabz und extra hierher zum Grab gekommen.
Wir sind aus Andijan und wollen das Grab unseres Vaters sehen. Wir haben schrecklich geweint. So schade, dass er nicht noch 10 Jahre länger gelebt hat.
Viele Usbeken konnten sich ein Leben nach Karimow nicht vorstellen. Der aus Samarkand stammende Flugzeugbauingenieur, als Waisenkind aufgewachsen und mit klassischer Parteikarriere, galt als ewiger Alleinherrscher. Von den meisten widerspruchslos akzeptiert. Seine politische Nachfolge allerdings hatte der in den letzten Jahren kränklich wirkende Diktator nicht geregelt. Als offizieller Todestag Karimows gilt der 2. September. Beobachter jedoch gehen davon aus, dass Karimow da bereits mehrere Tage tot war. Diese Zeit benötigte die um ihre Führungsfigur gebrachte Elite in Usbekistan, um die Öffentlichkeit über das Ableben des Präsidenten zu informieren und vermutlich auch, um intern seinen Nachfolger zu bestimmen. Nach den offiziellen Trauerfeierlichkeiten wurde der 4. Dezember 2016 als Termin für die Wahl eines neuen Präsidenten angesetzt. Bis dahin führt der bisherige Premierminister Shavkat Mirziyoyev die Amtsgeschäfte und soll das nach Meinung der usbekischen Führung auch weiterhin tun. Es gilt als sicher, dass er der nächste Präsident Usbekistans wird. Einen Wahlkampf, der Demokratie vorschützen soll, gibt es dennoch. Die usbekische Hauptstadt Taschkent ist durchzogen von breiten, mehrspurigen Prachtboulevards. Nach einem verheerenden Erdbeben im Jahr 1966 war sie als sowjetische Planstadt wieder aufgebaut worden. Das sieht man bis heute. Die vielen Bäume im Stadtzentrum leuchten auch im Spätherbst noch in bunten Farben. Ganze Brigaden von Frauen in orangefarbenen Warnwesten kehren mit Reisigbesen das Laub zusammen. Seit der Wahlkampf für das Präsidentenamt eröffnet ist, hängen riesige Wahlplakate an den Straßenrändern, darauf die Konterfeis der Kandidaten. Neben der Regierungspartei der Liberaldemokraten, der auch Mirziyoyev angehört, haben die Demokratische Volkspartei, die Demokratische Partei und die Partei Adolat einen Kandidaten nominiert. Alle Parteien sind im usbekischen Parlament vertreten, allerdings nur als pseudodemokratische Staffage für die Regierung. Insgesamt 4 Kandidaten bewerben sich also um das Präsidentenamt. Doch außer Ex-Premier und Übergangspräsident Shavkat Mirziyoyev war den Usbeken bisher keiner davon öffentlich bekannt. Lediglich Khatamjon Ketmanov von der Demokratischen Volkspartei hat es im Wahlkampf zur Berühmtheit gebracht, weil er in den sozialen Medien ausgesprochen aktiv ist. Wie auch die Mitbewerber Zafar Otamuradov und Narimon Urmanov gilt er als bloßer Zählkandidat. Mirziyoyev ist es, der im usbekischen Fernsehen am häufigsten präsent ist und Inhalte vermitteln darf. In einer Fußgängerzone unter dichtem Kastanienlaub stehen Händler. Bilder und Antiquitäten sind auf dem Boden ausgebreitet. Ein Porträtmaler zeichnet das Profil eines vor ihm sitzenden Mädchens. 2 Männer sind über ein Backgammonbrett gebeugt. Hier spielt Politik keine Rolle. Wenn man darüber spricht, dann besser nur leise.
Ach, die Wahlen. Die haben doch schon für uns abgestimmt. Wissen Sie, wie man bei uns sagt, es ist völlig unwichtig, wer wählt und wie. Wichtig ist, wer die Stimmen auszählt und wie.
Der Händler möchte mit Politik am liebsten nichts zu tun haben. Das Wichtigste für ihn ist, dass der Übergang zu einem neuen Staatsoberhaupt friedlich vonstatten geht.
Die Usbeken sind bescheiden, sie brauchen nur Fladenbrot und Tee. Hauptsache, es ist kein Krieg. Wir brauchen keine Aufstände. Jeder lebt in seiner Welt, die Regierung in ihrer, wir in unserer. Wir sind das schon gewohnt, haben uns angepasst.
Dieses Sich-Anpassen ist pure Angst. Denn Islam Karimov war einer der unerbittlichsten Diktatoren weltweit. Er führte das Land mit eiserner Faust, schaltete die Opposition schon vor Jahren aus, ließ Tausende verhaften und nahm die Ermordung von Dissidenten in Kauf. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Dutzende Fälle Gefangener dokumentiert, die von Folter berichten. Im Mai 2005 schossen usbekische Sicherheitskräfte in der Stadt Andijan auf hunderte Demonstranten, die gegen die Verhaftung lokaler Geschäftsleute protestiert hatten. Für das Massaker von Andijan, einige hundert Männer, Frauen und Kinder starben, unbestätigten Angaben zufolge sogar bis zu 1500, wurde nie jemand zur Rechenschaft gezogen. Die Toten verscharrte man in Massengräbern. Auslöser der Proteste war der Vorwurf der Regierung gegen die Geschäftsleute, sie würden einer verbotenen islamistischen Gruppierung angehören und Extremismus und Separatismus betreiben. Usbekistan ist per Verfassung zwar ein säkularer Staat, der Islam gilt aber als grundlegend für die nationale Identität. Der angebliche Kampf gegen Islamismus sei bis heute ein oft genutzter Vorwand des Regimes, Gläubige zu drangsalieren. Das sagt Noah Tucker, Usbekistan-Experte an der US-amerikanischen George-Washington-Universität im Skype-Interview mit dem Journal Panorama.
Sie gehen seit fast 20 Jahren gegen alles vor, was auch nur im Entferntesten an Islamismus erinnert. Sie haben brutal gegen tausende einfache Menschen durchgegriffen, die sich auch nur einen Bart wachsen ließen oder 5-mal am Tag beteten. Oder über die gesagt wurde, dass sie dies täten. Viele Menschen, die auf den Extremismuslisten stehen, sagen, ich weiß nicht einmal, wie man betet. Viele sind nicht einmal Muslime. I don't even know how to pray, but once you get on this list, you're on the list and it's really impossible to get off.
In Usbekistan ist das Praktizieren von Religion nur innerhalb staatlich registrierter Institutionen erlaubt. Schon die Gründung einer Moschee ohne staatliche Zulassung oder auch christliche Bibelkreise in der eigenen Wohnung sind illegal. Das alles diene der lückenlosen Überwachung der Bevölkerung, so Tucker.
They view religion with suspicion. They view religion as a social activity.
Sie halten Religion für verdächtig. Sie sind der Meinung, dass diese Form sozialer Aktivität durch den Staat genauestens beobachtet und angeleitet werden muss. Sie wollen alles kontrollieren, auch Gartenvereine, Buchclubs, Mahalla-Komitees. Alles solle durch staatlichen Einfluss reguliert werden.
Should have the hand of the state in them.
Mahallas, das sind die typischen Stadtviertel des Orients, so auch in Usbekistan. Enge Gassen winden sich hier zwischen hohen Mauern hindurch, dahinter öffnen sich wunderschön begrünte Innenhöfe mit Granatapfel- oder Feigenbäumen. Hier spielt sich das Familienleben ab. Die Mauern sollen fremde Einblicke fernhalten. Dennoch entgeht den Machala-Komitees der Selbstverwaltung dieser Stadtbezirke selten etwas. Sie arbeiten eng mit dem Geheimdienst zusammen, ein perfektes Kontrollsystem. In einer solchen Machala in der Altstadt von Taschkent wohnt auch Mutabar Ahmedova. Die 77-Jährige lebt alleine in ihrem Haus, versorgt sich komplett selbst. Sie ist seit Jahren geschieden, ihr Sohn, zu dem sie kaum Kontakt hat, lebt in Deutschland. Ahmedova ist Aktivistin, arbeitet für Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Memorial aus Russland. Vor allem aber ist sie gläubige Muslimin. Trotz körperlicher Beschwerden betet sie 5-mal am Tag zu Hause. Denn die kleine Moschee, die nur ein paar Schritte von ihrem Haus entfernt ist, ist Männern vorbehalten. Seit Jahren setzt sich Ahmedova dafür ein, dass muslimische Frauen in Usbekistan das Kopftuch tragen können. In der Öffentlichkeit ist das zwar möglich, aber nicht erwünscht. In Behörden oder Universitäten gilt ein Kopftuchverbot.
Sie nehmen uns das Kopftuch. Dafür kämpfen sie die ganze Zeit. Sie wollen, dass wir nackt gehen. Ihre Töchter, Frauen. Aber das Kopftuch ist ein Gebot Allahs. Frauen sollen das Kopftuch tragen.
Seit Anfang der 90er Jahre kämpft Ahmedova für Religionsfreiheit in Usbekistan, hat Artikel veröffentlicht, sich schriftlich an die Regierung gewandt. Sie hat Islam Karimov öffentlich einen Mörder genannt. Und sie musste dafür ins Gefängnis. Mehrfach wurde sie verhaftet und wieder freigelassen. Bis heute kämen die Behörden immer wieder zu ihr, sagt sie, überprüften sie unter fadenscheinigen Gründen. Angst habe sie davor keine mehr, so Ahmedova. Was solle ihr in ihrem Alter noch passieren? Die Wut allerdings über die Willkür des usbekischen Regimes ist ungebrochen. Hier sitzt eine kleine Frau mit Kopftuch um das faltige Gesicht und einem türkisfarbenen Kleid in ihrem spärlich eingerichteten, ja ärmlichen Haus angesichts einer schier übermächtigen Staatsmacht.
Warum das Volk schweigt? Es ist gebrochen, ohne Ende gebrochen. Sie haben es 25 Jahre lang eingesperrt, erschlagen, erschossen. Ich spreche gar nicht über die materielle, wirtschaftliche Erniedrigung. Das Volk ist physisch zerstört. Wie soll man da das Haupt heben? Warum das Volk schweigt? Es gibt kein Volk. Es ist taub, stumm und blind. Unser Volk ist vernichtet.
Nur wenige in Usbekistan wagen es, wie Mutabar Ahmedova, ihre Stimme zu erheben. Die Menschen ziehen sich zurück ins Private, gehen ihren Geschäften nach. Der Alltag in Usbekistan hat wie überall auf der Welt seine eigenen Regeln und er sieht nicht viel anders aus als in anderen Ländern. Yangi Abad, ein Bezirk im Südosten der usbekischen Hauptstadt Taschkent, rund eine halbe Stunde Autofahrt vom Zentrum entfernt. Das mehrere Hektar große Areal mit zahllosen Hallen und endlosen Reihen offener Verkaufsstände ist der größte Flohmarkt Taschkents. Vor allem am Wochenende sind hier tausende Schnäppchenjäger unterwegs, von historischen Briefmarken über gebrauchte Rollstühle, Secondhand-Kleidung, Kinderspielzeug bis hin zu Katzen, Hühnern oder jungen Hunden ist hier alles zu finden.
Wie viel wollen Sie denn dafür?
70.000. Nein? Na, dann sagen Sie.
»30.000 wäre schon zu viel dafür.«
Das Feilschen um den besten Preis gehört hier zum guten Ton. Alek Karpov, hochgewachsen, mit dunklen Haaren, getönter Brille und einem dichten Schnauzbart, ist an diesem Samstag auf der Suche nach historischen Fotos. Der Händler, mit dem er gerade in Preisverhandlungen ist, hatte ihn herangerufen. Karpov hält eine vergilbte Fotografie aus den 30er, 40er Jahren in der Hand, schiebt seine Brille hoch und wieder zurück auf die Nase, beäugt den Fund, das Gruppenbild einer Konferenz, wo und wann gemacht, unklar, aber mit handschriftlichen Notizen auf der Rückseite.
Na gut, für 25.000 lasse ich es Ihnen.
Also 20.000 ehrlichen Herzens. So richtig gebrauchen kann ich es sowieso nicht.
Am Ende zahlt Karpov 20.000 Sum für das Bild, rund 3 Euro, doppelt so viel, wie er eigentlich hatte ausgeben wollen. Wieder zu Hause angekommen, sortiert er dieses Bild und weitere Fundstücke in sein riesiges Archiv. Mehrere tausend Originalfotos hat er über Jahre schon zusammengetragen.
Hier stehen die letzten. Ich lagere die alle ein und kann jeden Moment eins herausziehen. Ja, in jeder Ecke stehen hier die Kisten, aber im Prinzip arbeite ich nur mit den Scans.
Jedes Bild scannt Karpow akribisch ein. Jedes einzelne ist später über Schlagwörter in Excel-Dateien und in den nummerierten Pappkartons wieder aufzufinden. Wahrscheinlich hat sich noch nie jemand in Usbekistan die Arbeit gemacht, historische Fotos derart professionell zu katalogisieren. Für Karpow ist das Archiv die Grundlage künftiger Arbeiten. Er ist freier Regisseur und Fotograf und plant bereits mehrere Ausstellungen mit den Bildern. Damit will er das heutige Usbekistan ins Verhältnis setzen zur Geschichte des Landes. Vor allem die frühe Sowjetzeit hat es ihm angetan, nachdem das einstige Emirat Bukhara erobert worden war. Das Projekt ist für Karpow Zeitvertreib und Zukunftsvision in einem, denn er hat praktisch Arbeitsverbot in Usbekistan, weil er das Regime schon mehrfach öffentlich kritisierte, ja, sich darüber lustig machte. Für sein Auftreten im Alltag hat er mittlerweile so etwas wie eine zweite Persönlichkeit entwickelt.
Wenn ständig so ein Druck ausgeübt wird, entwickelt der Mensch eine zweite Persönlichkeit. Bestimmte Sachen machst du dann ganz automatisch, jahrelang, und sagst Sachen wie, dank dem Präsidenten, das hat keinerlei Bedeutung im Inneren, das ist wie eine Höflichkeitsregel, wenn man die Hand aufs Herz legt, sobald die Hymne gespielt wird. Diese Dinge laufen unbewusst ab.
Alek Karpows Ehefrau, die Fotografin Umida Ahmedova, wurde für die Fotoserien und Dokumentarfilme, die sie gemeinsam mit ihrem Mann machte, angefeindet und mehrfach verhaftet. Für den Film Die Last der Jungfräulichkeit, in dem sie usbekische Frauen porträtiert und das traditionelle Rollenbild in von Männern dominierten Familien in Frage stellt, wurde sie 2010 schließlich verurteilt. Sie habe die Traditionen und Werte des usbekischen Volkes verletzt, so die Urteilsbegründung. Die Haftstrafe musste sie dank internationaler Proteste nicht antreten. Doch ihr Mann und sie werden immer wieder von der Polizei festgehalten, dürfen derzeit das Land nicht verlassen, da man ihnen das notwendige Ausreisevisum verweigert.
Man hat mich mehrfach verhaftet. Wissen Sie, das ist unangenehm. Früher hatte ich keine Angst, weil ich nicht auf der schwarzen Liste stand. Ich konnte da sitzen, lächeln. Na gut, ich habe fotografiert. Gut, dann lösche ich die Bilder. Aber jetzt haben sie uns auf allen Computern, als ob wir Verbrecher wären. Die Leute kennen uns, und zwar die aus der Abteilung für den Kampf gegen Terrorismus.
Ahmedova und Karpow hoffen sehr, dass sich die Haltung der Staatsführung Kritikern wie ihnen gegenüber nach den Wahlen ändern wird. Vor allem aber hoffen sie auf einen Abbau der Repressionen zum Wohle des ganzen Landes.
Ich hoffe sehr, dass in der neuen Führungsriege kluge Leute sind. Denn das Seil darf nicht zu lange auf Spannung gehalten werden, es könnte sonst reißen. Ich hoffe, dass sie etwas nachgeben, denn wenn nicht, könnte das schlecht ausgehen.
Tatsächlich könnten soziale Spannungen in Usbekistan angesichts der täglichen Unterdrückung, der eingeschränkten Rechte wie Religions- und Meinungsfreiheit und eines praktisch nicht funktionierenden Rechtssystems irgendwann zunehmen. Alexej Volosievich ist Journalist. Er betreibt das Nachrichtenportal Asiaterra Info, berichtet dort über die usbekische Politik, die Beziehungen Usbekistans zu den Nachbarländern. Vor allem aber interessieren Volosievich soziale Themen. So wie der Abriss des Wohnbezirks Sputnik im Süden Taschkents. Die Häuser im Bezirk Sputnik wurden nach dem Erdbeben 1966 gebaut. Damals waren sie lediglich als Übergangslösung gedacht. Heute stehen die zweistöckigen Holzhäuser mit Schieferdächern immer noch. Mehr als 12.000 Menschen leben hier, vor allem Ärmere, die sich eigene Wohnungen in den für Taschkent typischen sowjetischen Plattenbauten nicht leisten können. Doch jetzt sollen die alten Häuser Neubauten weichen, auch wenn die Bewohner gerne hierbleiben möchten. Laut Stadtverwaltung sollen sie Ersatzwohnungen oder Entschädigungen erhalten. Tatsächlich empfinden die meisten hier das Ganze als Enteignung und Zwangsumsiedlung. Wehren können sie sich nicht. Alexei Walasjewitsch kommt seit der Bekanntgabe der Abrisspläne immer wieder hierher und fotografiert die Bewohner, dokumentiert die Abrissarbeiten mit der Kamera. Diesmal trifft er auf eine Brigade aus vielleicht 20 Frauen und Männern, die per Hand Bäume absägen und auf einen Anhänger laden.
Hallo, ich mache hier ein paar Fotos. Ja, stellen Sie sich so hin. Wird dieses Stück hier auch abgerissen? Wissen Sie das?
Was sind denn das für verdächtige Fragen, die Sie stellen?
Das interessiert mich nur.
Bei den Fragen des Journalisten, obwohl der als solcher nicht zu erkennen ist, wird der Vorarbeiter der Brigade misstrauisch. Walasjewitsch bleibt freundlich und zieht sich dann langsam zurück. Lieber nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Das Misstrauen gegenüber Unbekannten und selbst unter Freunden ist in Usbekistan unendlich groß. Niemand weiß, wer hier wen bespitzelt. Walasjewitsch freut sich dennoch über das Gespräch eben.
Na, die Liberalisierung hat schon begonnen. Unter Karimov hätte ich mit den Leuten hier gerade nicht so sprechen können. Da hätte gleich jemand bei der Polizei angerufen. Da ist jemand mit Fotoapparat, irgendwie verdächtig, den muss man überprüfen. Dann hätten die mich festgenommen, zur Polizei gebracht. Das ist unangenehm jedes Mal. Aber jetzt, sehen Sie, kein Problem.
Walasjewitsch wurde selbst mehrfach verhaftet, zweimal überfallen. Der Zugang zu seiner Website Asiaterra, die er Anfang 2014 gegründet hatte, wurde ein halbes Jahr später blockiert. In Usbekistan ist sie seitdem nur mit technischen Tricks zugänglich. Der Grund, der ihm offiziell natürlich nicht mitgeteilt wurde, er hatte über den usbekischen Geheimdienst berichtet. Das lasse er seitdem, räumt Walasjewitsch ein, die einzige Zensur, die ich mir auferlege. Usbekistan ist ein schwieriges Pflaster für Journalisten. Beim internationalen Ranking für Pressefreiheit der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen rangiert es auf Platz 166 von 180 Ländern. Einer der am längsten inhaftierten Journalisten weltweit ist Mohammed Begjanov, ein Usbeke. Er sitzt seit 16 Jahren im Gefängnis aufgrund eines unter Folter erpressten Geständnisses. Doch Alexei Walasjewitsch ist angesichts der bevorstehenden Wahlen zuversichtlich. Er hofft vor allem auf wirtschaftliche Verbesserungen. Diese hat Shavkat Mirziyoyev, der derzeitige Übergangspräsident und voraussichtlich künftige Präsident Usbekistans, bereits angekündigt. So sollen die Metro in Taschkent ausgebaut und der Devisenhandel wieder erlaubt werden.
Das sind Schritte, die einfach nötig waren. Karimov hat sie nicht gemacht. Dann soll das jetzt Mirziyoyev tun. Wenigstens überhaupt einer. Karimov ist jahrelang in seiner Residenz gesessen und hat gar nichts gemacht. Und wenn er mal aus seiner Residenz gekrochen kam, hat das Usbekistan nur geschadet. Er hat den Devisenhandel verboten. Und Mirziyoyev hat schon angekündigt, dass das überprüft werden soll, ob man den freien Devisenhandel nicht wieder einführen sollte.
Tatsächlich sind wirtschaftliche Reformen in Usbekistan unerlässlich. Der Handel mit Dollar und Euro auf dem Schwarzmarkt blüht, denn der Tausch unterliegt strengen Kontrollen. Die Wechselkurse sind fantastisch. Laut usbekischer Zentralbank entspricht ein Euro etwa 3.500 usbekischen Sum. Auf dem Schwarzmarkt erhält man rund doppelt so viel. Vor allem für Unternehmen, einheimische wie internationale, sind die Restriktionen bei der Währungskonvertierung hinderlich. Ein freier Markt kann sich so nicht entwickeln. Zudem verlassen rund 2 Millionen Usbeken jedes Jahr ihr Land, um in Russland, Kasachstan oder Südkorea zu arbeiten, weil es zu Hause keine Arbeitsplätze gibt. Im Jahr 2015 wurden laut Weltbank etwa 2,6 Milliarden Dollar, knapp 10% des Bruttoinlandsprodukts Usbekistans, von den Arbeitsmigranten nach Hause überwiesen. Ohne dieses Geld könnten viele Familien in Usbekistan nicht überleben. Auch die Korruption bei den bestechlichen Behörden ist enorm hoch. Laut Transparency International liegt Usbekistan im untersten Viertel aller 168 bewerteten Länder. Gerade die private Wirtschaft hat Präsidentschaftskandidat Mirziyoyev deshalb als Zielgruppe erkoren und ihr Erleichterungen versprochen. Bei einem Parteitag der liberaldemokratischen Partei, für die er antritt und der auch Karimov angehörte, wetterte Mirziyoyev im Oktober gegen Behörden, die das usbekische Unternehmertum behindern würden.
Die Kontrollorgane haben die Möglichkeit, jederzeit Inspektionen durchzuführen. Wenn einer sagt, ich kontrolliere dich heute, weil mir nicht gefällt, wie du aussiehst, wie du gehst, weil du nicht gegrüßt hast, kann er einfach mit einer Unterschrift das Unternehmen schließen. Die Kontrollen dienen einzig dazu, Schmutz unter den Nägeln zu finden und letztlich zur Unterdrückung jeglichen Unternehmertums. Deshalb glaube ich, dass es Zeit ist, diese Kontrollen kritisch zu untersuchen, wann sie stattfinden und zu welchen Anlässen. Zudem müssen wir die Befugnisse der Kontrollorgane begrenzen und die Arbeitgebertätigkeiten liberalisieren.
Die Hoffnungen von Unternehmern, vielen Bürgern Usbekistans und internationalen Beobachtern gleichermaßen liegen auf Shavkat Mirziyoyev. Alle wünschen sich Erleichterungen in Politik und Wirtschaft sowie bei den Bürgerrechten. Denn das über Erdgas und eine entwickelte Landwirtschaft verfügende und zugleich bevölkerungsreichste Land Zentralasiens hätte gute Chancen auf wirtschaftliche Prosperität, wenn es sich denn frei entwickeln könnte. Doch wer ist Mirziyoyev, der seit 2003 Premierminister war? Kann er diese Hoffnungen überhaupt erfüllen? Rafael Sattarov, Ökonom und Analyst aus Usbekistan.
Er ist keine Führungspersönlichkeit. Er war und ist ein Vorgesetzter sowjetischen Typs. Er hat für gute Ergebnisse gesorgt, so nach Sowjetart. Wie die Normen erfüllt wurden, hat niemanden interessiert. Das Wichtigste war das Ergebnis. Er war keine öffentliche Person, nach usbekischen Spielregeln also ein guter Politiker. Nun hat er sich seiner neuen Rolle in der Öffentlichkeit angepasst und spielt diese Rolle perfekt.
Tatsächlich sollten die Erwartungen an grundlegende politische Veränderungen in Usbekistan nicht zu hoch sein. Die Versprechungen an Unternehmer und die öffentlich inszenierte Behördenschelte des Präsidentschaftskandidaten wirken aufgesetzt, denn eines sei klar, so Noah Tucker von der George Washington Universität, Mirziyoyev sei jahrelang Teil des Systems unter Karimov gewesen.
There are many sobering indicators that he will not meaningfully change the system.
Es gibt viele ernüchternde Hinweise, dass er das System nicht entscheidend ändern wird, das unter Karimov begründet wurde. Und wir müssen uns klar sein, dass das eben nicht nur Karimov war. Dieses System ist viel größer als eine einzige Person. Und auch wenn die Führungsfigur sich ändert, wenn Mirziyoyev wirklich den Willen zu Reformen hat, auch wenn er das System selbst nicht mag, wäre es eine riesige Aufgabe für einen Einzelnen, das zu ändern. Selbst wenn er reformieren will, wird er auf großen Widerstand treffen.
Was viele internationale Beobachter nach dem Tod von Islam Karimov befürchtet hatten, war eine Destabilisierung Usbekistans. Zurückkehrende IS-Kämpfer oder Taliban aus dem benachbarten Afghanistan könnten islamistischen Terror einschleppen, so die Vermutung. Auch in Usbekistan selbst gibt es, wenn auch inaktive, extremistische Gruppierungen. Analyst Sattarov hält diese Ängste für übertrieben.
Vorher haben alle, nun wirklich alle gesagt, nach Karimov würde hier eine Dschihadistenfahne wehen. Es würde einen Umsturz geben. Solche dummen Überlegungen. Ich habe immer schon gesagt, dass es keinen Umsturz geben wird, denn das System hier, mag es gut oder schlecht sein, ist ein stabiles System.
Stabil scheint das System bisher tatsächlich, wenn auch vor allem durch eine nahezu lückenlose Überwachung der Bevölkerung und das eng gestrickte Netz des Geheimdienstes. Für viele Dissidenten, Inhaftierte oder die Angehörigen ermordeter Regimegegner ist das ein schwacher Trost. Derzeit scheint sich noch das zu bewahrheiten, was Alek Karpov, der Regisseur, meint. Angst hält die Menschen in Usbekistan vor einer Auflehnung gegen das System zurück.
Man denkt, es kann alles ruhig passieren, bloß kein Krieg. Wahrscheinlich haben die Ereignisse von Andijan, die absichtlich so brutal abgelaufen sind, ihren Zweck darin auch wirklich erfüllt. Sie sollten zeigen, wir machen vor nichts Halt. Eine Bürgergesellschaft existiert praktisch nicht. Das würde dann einen totalen Krieg geben, aber es ist ein schlechter Frieden.
Vielleicht aber hat auch das usbekische Regime erkannt, dass zumindest leichte politische und wirtschaftliche Reformen dringend nötig sind und sei es nur, um die Bevölkerung weiterhin ruhig zu halten. Selbst eine sachte Liberalisierung aber wäre schon eine enorme Erleichterung im Alltag der Usbeken.
Wandel oder weiter so. Sie hörten einen Bericht über die bevorstehende Präsidentenwahl in Usbekistan von Edda Schlager. Morgen geht es bei uns um eine wichtige politische Entscheidung in Italien. Ebenfalls am kommenden Sonntag wird hier ein Referendum über eine umfassende Verfassungsreform abgehalten. Für heute sagt Elisa Wasch Danke fürs Zuhören.